Jesus kam mit den drei Jüngern zu den anderen zurück. Er fand eine große Volksmenge um sie versammelt. Darunter waren auch einige Schriftgelehrte, die mit den Jüngern stritten. Die Volksmenge sah ihn sofort und wurde ganz aufgeregt. Die Leute liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Und er fragte sie: Worüber hattet ihr Streit mit meinen Jüngern? Ein Mann aus der Volksmenge antwortete: Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, der ihn stumm gemacht hat. Wenn der Geist ihn packt, wirkt er ihn zu Boden. Er bekommt Schaum vor den Mund, knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper verkrampft sich. Ich habe deine Jünger gebeten, dass sie den Geist austreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete er ihnen: Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten den Jungen zu Jesus. Sobald der Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen durch heftige Krämpfe. Er fiel zu Boden, wälzte sich hin und her und bekam Schaum vor den Mund. Da fragte Jesus den Vater: Wie lange hat er das schon? Er antwortete: Von klein auf. Der böse Geist hat ihn auch schon oft ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du kannst, dann hilf uns. Hab doch Erbarmen mit uns. Jesus sagte: Was heißt hier, wenn du kannst? Wer glaubt, kann alles. Da schrie der Vater des Jungen auf: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Immer mehr Menschen kamen zu der Volksmenge. Als Jesus das sah, gebot er dem unreinen Geist: Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlasse den Jungen und kehre nie wieder in ihn zurück. Da schrie der Geist auf und schüttelte den Jungen durch Krämpfe hin und her. Dann verließ er ihn. Der Junge lag wie tot. Schon sagten viele: Er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und zog den Jungen hoch. Da stand er auf. Dann gingen Jesus und seine Jünger nach Hause. Als sie allein waren, fragten die Jünger ihn: Warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Er antwortete ihnen: Solche bösen Geister können nur durch das Gebet ausgetrieben werden.
Ich bete. Danke für solche Geschichten aus deinem Leben, Jesus Christus. Aus Begebenheiten von Menschen, die dir begegnet sind. Wir können lernen, weil wir könnten diese Menschen gewesen sein. Wir könnten diese Menschen heute sein, weil du auch uns begegnen willst in all dem, was unser Leben ausmacht. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns jetzt begegnest in dem, was du uns zu sagen hast und dass du jedem so zu Herzen redest, dass es für ihn heilsam und gut ist. Danke, dass wir das von dir erbitten dürfen. Amen. Liebe Gemeinde, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich als kleiner Bub ein schier grenzenloses Vertrauen zu meinem Vater und zu meiner Mutter hatte. Da stand ich auf einer hohen Mauer und gefühlt war die unendlich hoch. Und mein Vater stand unten und er sagte: Spring, ich fang dich auf. Meine Knie waren zwar weich wie Pudding, aber ich bin gesprungen und er hat mich aufgefangen. Und meine Mutter, sie war meine Trösterin. Wenn irgendetwas mich ängstigte, mir wehtat, es mir zum Heulen war, dann ging ich zu ihr und ich konnte auch losheulen. Es war alles in Ordnung. Ich war geborgen und so wieder ruhig werden. Mutter und Vater waren Helden und sie konnten alles. So war das in meiner Wahrnehmung. Nichts, was ihnen unmöglich wäre. Ich traute ihnen alles Gute zu. mit ihnen an meiner Seite, so dachte ich, kann mir nie etwas passieren. Wie war das bei dir? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei dir ähnlich war. Dass auch du Vater und Mutter, wenn du beide hattest, erleben konntest, durftest oder zumindest einem von beiden auf diese Weise so bedingungs- und grenzenlos, einfach ansatzlos vertraut hast. Das Urvertrauen des Kindes, das gehört zu unserem Menschsein dazu. Wenn wir an diesem ersten Sonntag im neuen Jahr über diese Jahreslosung nachdenken, dann denken wir dabei über das Thema Vertrauen nach. Denn der christliche Glaube oder das Wort, das in der Bibel in der deutschen Übersetzung damit Glaube übersetzt wird, bedeutet eigentlich zu 90% das, Vertrauen. Und deshalb beginne ich mein Nachdenken über die Jahreslesung mit dem Nachdenken über diese allgemein menschliche Fähigkeit des Vertrauens oder eben auch Unfähigkeit. Und die Entwicklung, die Vertrauen in einem Leben durchlaufen kann und denke, in eigentlich jedem Leben von uns durchlaufen hat schon. Am Anfang steht eben dieses kindliche Urvertrauen. Es sind aber dann schon die Eltern, die sich früh bemühen, dieses Urvertrauen doch ein wenig einzugrenzen. Jeder von uns hat vermutlich noch die Warnung von Vater und Mutter im Ohr, nicht einfach mit jedem mitzugehen. Mit Fremden, bitteschön, schon gar nicht. Und dann haben wir irgendwann angefangen zu entdecken, dass Mutter und Vater gar nicht so die strahlenden Helden sind. Dass sie nicht alles können. Ich habe Jahre nach meiner Mauersprungerfahrung diese Mauer mal wieder gesehen und dabei entdeckt, dass sie gerade mal mannshoch war. Und vermutlich wurdet ihr wie ich von Mutter und Vater auch irgendwann enttäuscht. Euer Vertrauen in sie wurde enttäuscht, weil sie eben nicht das geschafft, nicht das getan haben, was wir uns gewünscht hatten, was wir von ihnen erwartet hatten. Und es gibt sicher auch den einen oder die andere, deren Vertrauen von Mutter und oder Vater sogar missbraucht wurde. Und das ist eine noch weitaus schwierigere und schlimmere und prägendere Erfahrung. Jedenfalls ist auf diesem Wege dieses kindliche Urvertrauen verschwunden. Die Eltern und die Erwachsenen generell wurden entzaubert, so möchte ich das mal sagen. Es wurde entdeckt, dass es nicht gut ist, jedem blind zu vertrauen. Und dass diese Entdeckung gehört zum Heranwachsen, zum Erwachsenwerden, zur Emanzipation, dass man für sich selbst verantwortlich wird. Und diese Entwicklungsstufe, die also nach dem kindlichen Urvertrauen in diesem kritischen Misstrauen besteht, möchte ich mal mit einem Zitat bezeichnen, das ihr wahrscheinlich alle kennt. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dieses Zitat wird gemeinhin Lenin zugeschrieben, findet sich allerdings nicht in seinen Schriften. Der Erfinder des Sozialismus zitierte aber gerne eine russische Redewendung, die übersetzt lautet: Vertraue, aber prüfe nach. Und das beschreibt eigentlich recht gut diesen Entwicklungsschritt des Vertrauens. Es ist nicht gut, blind zu vertrauen und schon gar nicht jedem. Damit können wir nur Schiffbruch erleiden, wären allem ausgeliefert. Und außerdem würden wir damit unsere Mitmenschen auch überfordern, die uns ja gar nichts Böses wollen vielleicht. Aber eben auch nicht darüber nachdenken, dass wir ihnen einfach blind jedes Wort glauben, das sie uns erzählen. Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Schlimm ist es allerdings, wenn Menschen auf dieser Stufe stehen bleiben, weil dann passiert meist etwas, was dann wirklich für das Leben wirklich schlimme Folgen hat, nämlich die Bedeutung der ersten Hälfte des Satzes geht immer mehr verloren, das verschwindet immer mehr und es bleibt nur noch die Kontrolle, nichts mehr mit Vertrauen. Und dann bleibt am Ende eben nur noch das Misstrauen. Vertrauen über, dass jemand niemand mehr vertrauen kann. Wenn jemand hinter allem und jedem Böses vermutet, dann wird derjenige vermutlich verbittert, griesgrämig und vor allem sehr einsam. Der reale Sozialismus der DDR hat genau das praktiziert, in geradezu perfider Weise. Mir ist das vor etlichen Jahren im Museum des ehemaligen Grenzübergangs Helmstedt-Marienborn bewusst geworden. Dort gibt es eine Ausstellung in den alten Wachgebäuden dort. Und da kann man nachlesen, dass die eingesetzten Grenzer der DDR in diesen Grenzübergängen immer nur 6 Monate stationiert waren und dann wieder zurück ins Land gehen mussten. Weil so sollte vermieden werden, dass sie sich mit Menschen, die häufiger die Grenze wechseln oder die in der Region wohnen, dass da sich engere Kontakte, Freundschaften aufbauen. Kontrolle. Und noch schlimmer und perfider fand ich dann, als ich gelesen habe, dass mehr als ein Drittel dieser ja schon durch und durch geschulten und mit Gehirnwäsche auf den Sozialismus eingeschworenen Menschen, dass ein Drittel dieser Menschen IMs waren, um eben die anderen 2 Drittel nochmal zusätzlich zu bespitzeln. Was für ein System. Niemand kannte einen anderen, von dem er sich sicher war, dass er dem vertrauen konnte. Und ich habe mich damals versucht, in die Situation der Gemeinden in der DDR hineinzuversetzen. Wir Baptisten haben ja das Evangelisationsgehen. Uns ist es ein Herzensanliegen, dass andere Menschen Jesus kennenlernen, Christen werden. Doch Menschen, die neu zu einer Gemeinde kamen, die konnten ja immer Spitzel sein, die eingeschleust werden sollten. Es mag uns ja heute manchmal noch schwerfallen, jemand den Glauben zu glauben. Das macht uns manchmal auch Not. Vielleicht gerade auch zwischen den Konfessionen oder eben zwischen liberal und konservativ oder welche Schubladen man da jetzt gerne aufziehen will. Aber das muss doch damals dort sehr viel schwieriger gewesen sein. Menschen, die sagen, ich bin Christ geworden, ich glaube Christus. Und man steht davor und denkt, na, ist der wirklich Christ geworden? Oder will der mich nur aushorchen? Eine, ich finde, furchtbare Situation. Die Entwicklung geht, so meine ich, beim Menschen im Normalfall aber eben weiter. Es bleibt nicht auf diesem Stand. Und auch hier noch einmal das Zitat, aber nun die beiden Begriffe umgedreht. Kontrolle ist gut, aber Vertrauen ist besser. Ich möchte es das vernünftige Vertrauen nennen. Oder ich könnte auch sagen, das realistische Vertrauen. Wer erwachsen geworden, gereift ist, der weiß eben darum, dass Vertrauen immer auch enttäuscht werden kann. Das muss gar nicht böswillig geschehen. Es gibt so viele Situationen, in denen ich das Vertrauen in mich enttäuscht habe. Manchmal unwissentlich, vor allem aber, das kann ich guten Gewissens sagen, meist ungewollt. Und andersherum ist es mir natürlich auch so gegangen, dass mein Vertrauen enttäuscht und an manchen Stellen auch missbraucht worden ist. Das gehört zu unserem Leben dazu. Und obwohl wir das eben wissen, und das ist diese nächste Stufe, entscheiden wir uns bewusst trotzdem, willentlich jemand zu vertrauen. Das ist eine durchdachte, eine reflektiert getroffene Entscheidung. Eine Entscheidung, die natürlich oft auch mit den Beziehungen zu tun hat, in denen wir leben, zu dem Menschen, dem wir da vertrauen. Und damit eben, wie gut wir ihn oder sie kennen. Doch auch Fremden vertrauen wir doch immer wieder. Und auch das ist eine Entscheidung, die wir treffen wollen. Ihr seid mir vor fast 4 Jahren als neuem Pastor mit einer riesigen Menge an Vorschussvertrauen begegnet. Und das ist doch auch überlegt geschehen. Ihr habt darüber nachgedacht, ihr habt darum gebetet, ob ich der Richtige bin. Doch dann habt ihr gemeinsam eine Entscheidung getroffen und habt euch darauf und auf mich eben als euer Gegenüber als Pastor eingelassen. Und auch da kann es sein, dass ich bei dem einen oder der anderen dieses Vertrauen enttäuscht habe, ihm nicht gerecht geworden bin. Aber das war euch im Vorfeld eben klar und ihr lebt jetzt damit und begegnet hoffentlich trotzdem auch erneut jemand mit solchem Vorschussvertrauen. Denn Beziehung ohne Vertrauen ist nur schwer zu leben und noch schwerer zu ertragen. Das wissen wir aus unseren Familien, aus unseren Ehen, eben auch aus unseren Gemeinden. Dass wir uns gegenseitig vertrauen, und hier ist die deutsche Sprache ja wirklich sehr präzise und trefflich, dass wir uns gegenseitig Vertrauen schenken, das ist ein Geschenk, das wir uns gegenseitig machen, das ist ein hohes Gut. Und dann erleben wir doch sehr viel häufiger, dass unser Vertrauen belohnt wird. So glaube ich, ist die Regel. Zumindest kann ich das von mir so sagen. Und wie wir nun Vertrauen in unserem Leben erfahren haben, ganz zwischenmenschlich, wie sich unsere Art zu vertrauen entwickelt hat, das hat nun großen Einfluss darauf, ob und wie wir glauben können. Dieser Vater in der Geschichte, der hat in den zurückliegenden Jahren schon so oft erleben müssen, dass sein Vertrauen enttäuscht wurde. Seine Verzweiflung springt uns aus der Geschichte ja geradezu entgegen. Bei wie vielen Heilern und Rabbinern muss er gewesen sein, denen er vertraut hat, die ihm vielleicht Geld aus der Tasche gezogen oder auch von ihm alle möglichen religiösen Klimmzüge verlangt haben. Doch alles hat nichts genützt. Keiner hat geholfen. Sein Vertrauen wurde immer wieder enttäuscht. Sein Kind ist eben immer noch krank. Und vielleicht war er so desillusioniert, dass dieser Versuch jetzt definitiv sein letzter gewesen wäre. Aber immerhin, so viel Hoffnung ist da nochmal aufgekeimt, dass er sich auf den Weg gemacht hat. Doch dann ging es schon wieder so weiter wie all die anderen Male zuvor. Die Jünger konnten nicht helfen. Sein Vertrauen drohte schon wieder enttäuscht zu werden. Und es schwingt sehr viel Skepsis mit in seiner Bitte. Wenn du kannst, dann hilf uns. Doch Glauben ist zu 10% auch noch mehr als nur das menschliche Vertrauen. Und nehmt jetzt die Prozentzahl bitte nicht zu ernst. Jedenfalls geht es dabei nicht nur um irgendjemand zu vertrauen, sondern hier spielt auch der Glaube an eben eine bestimmte Person eine Rolle. Das heißt also an ihre Fähigkeiten, an ihre Persönlichkeit, wer sie ist, also ihre Identität. Das ist ja die Frage des Markus-Evangeliums von vorne bis hinten. Wer ist dieser Jesus von Nazareth? Und die Menschen im Evangelium mussten auf diese Frage immer eine Antwort finden. Und genauso fragt uns der Evangelist nun als Leser des Evangeliums, was meint ihr, wer er ist? Mitten im Evangelium, im Zentrum, wird diese Frage von Jesus selbst gestellt. Was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann kommt die entscheidende Frage an die Jünger, was meint ihr, was sagt ihr, wer ich bin? Der Vater stand vor der Frage, ob er glaubt, dass dieser Jesus mehr ist als all die anderen, die schon gescheitert sind, die seinem Sohn nicht hatten helfen können. Und wie sollte er nun glauben, dass dieser Handwerkersohn aus Nazareth, einem wirklich Mini-Kaff aus dem galiläischen Oberland, wie sollte der nun diese göttliche Kraft haben, seinen Sohn gesund zu machen? Wie sollte er glauben, dass er Herr über die Mächte ist, dass der unsichtbare Gott hinter ihm steht? Wie sollen wir glauben, dass der, von dem wir in der Bibel lesen können, dass der tatsächlich Gott ist. Dass es ihn wirklich gibt. Und dass er mit uns und unserem Leben zu tun haben will. Und dass er tatsächlich auch die Macht hat, unserem Leben eine Wendung zum Guten, ja zum Besten, zum Leben, zum ewigen Leben zu geben. Jesus hat die tiefen Zweifel des Vaters, und das möchte ich betonen an dieser Stelle, nicht gerügt. Er hat ihn vielmehr auf den Glauben aufmerksam gemacht, darauf, auf die Möglichkeit, es doch mal mit Vertrauen zu versuchen. Und er hat dabei angeknüpft an dem Kinderglauben, der dem Mann natürlich längst verloren gegangen ist. Unser Kinderglaube ist hoffentlich euch allen verloren gegangen im Erwachsenwerden. Und ist dann aber auf eine neue Stufe getreten. Und genau an diese möchte Jesus ihn führen, an diese neue Stufe des Glaubens, reflektiert, vernünftig, gewollt, und so den Glauben wieder aufzunehmen. Und sich darauf einzulassen, sich darauf auf ihn, auf Jesus einzulassen. Eigentlich eine unmögliche Möglichkeit. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dazu gehört eben diese willentliche und durchaus mit der Vernunft hinterfragte und geprüfte und getroffene Entscheidung, nun diesem Jesus von Nazareth zu vertrauen. Ich will ja glauben. Ich will dir ja vertrauen. Ja, das ist wie ein Sprung von einer Mauer mit weichen Knien ins Nichts. Man hat geprüft und nachgedacht. Hat vielleicht die Höhe abgeschätzt, die Risiken abgewogen. Doch dann muss man eben irgendwann springen, sich fallen lassen. Das macht Glauben ja gerade aus. Sich auf jemand einzulassen, ihm zu vertrauen, sein Leben aus der Hand zu geben und es in die Hand eines anderen, eben in die Hand dieses Jesus von Nazareth zu legen, in die Hand Gottes, den wir nicht sehen können, dessen Existenz wir nicht beweisen können. Und nur so, indem wir uns fallen lassen, uns darauf einlassen, auf ihn einlassen, nur so können wir erfahren, entdecken, ob er tatsächlich vertrauenswürdig ist. Der große Mathematiker und Theologe Blaise Pascal hat den christlichen Glauben, das Vertrauen an Gott, mit einer Wette plausibel zu machen versucht. Und ich finde, es ist ihm gelungen. Ich finde, das hat was. Er hat gesagt, wetten wir darauf, dass es Gott gibt und wir vertrauen ihm, glauben Jesus Christus und versuchen, nach seinem Beispiel zu leben. Was verlieren wir, wenn es nicht stimmt? Wir also diese Wette verlieren. Wir verlieren nichts. Wir haben unser Leben gelebt, sicher. Wir haben uns an bestimmten Maßstäben ausgerichtet im diesem Rahmen dieser Religion, dieses Glaubens. Aber wir haben unser Leben gehabt. Wetten wir aber darauf, dass es Gott nicht gibt. Was verlieren wir, wenn wir diese Wette verlieren? Wenn also das nicht stimmt, es Gott also doch gibt. Dann haben wir erstens das Leben verpasst, das wir mit ihm in diesem Leben hätten führen können. Eine lebendige Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und dann hätten wir vor allem das Leben jenseits dieses Lebens verloren. Nur wer sich auf den Glauben einlässt, kann entdecken, was es mit ihm auf sich hat. Es geht nur mit diesem Risiko, enttäuscht zu werden. Das gehört eben nicht nur zum menschlichen Vertrauen, sondern auch zum christlichen Glauben dazu, weil dieser im Kern lebendige Beziehung ist. Die Beziehung zu Christus, zum lebendigen Gott, unserem Schöpfer und durch Christus, unserem Vater im Himmel. Und Beziehung lebt eben zu einem großen Teil von Vertrauen und natürlich von Liebe. Aber beide bedingen einander auch immer wieder. Und sie sind beide einem Veränderungsprozess unterworfen, weil wir uns im Laufe unseres Lebens verändern. Denkt mal 40 Jahre zurück, an wie vielen Stellen ihr dort anders gedacht habt, auch geglaubt habt. Und so verändern sich eben die Beziehungen, in denen wir leben. Und so bleibt eben auch der Glaube immer im Bunde mit diesem Unglauben. So gehört zum Glauben auch immer der Zweifel. Glaube bleibt ein Risiko, weil der, dem ich glaube, doch souverän ist. Weil Gott immer anders handeln kann, als ich es meine, dass er es doch tun müsste. Und es bleibt immer die Herausforderung, dass meine bisherige Lebenserfahrung noch einmal auf eine ganz andere Weise ergänzt wird, vielleicht sogar konterkariert wird, manchmal eben auf nicht angenehme, nicht frohmachende Weise. Und wie passt dazu nun mein überkommenes Glaubensbild? Wie geht es mit meiner Beziehung zu Gott jetzt weiter, der sich ebenso noch einmal ganz anders gezeigt hat? Aber gerade das macht den christlichen Glauben aus, sich darauf einzulassen und so auch immer wieder neue Räume des Glaubens betreten zu können. Der katholische Priester Thomas Schallig schreibt in seinem Buch Glaube und sein Bruder Zweifel: Glaube ohne kritische Fragen würde in langweilige und leblose Ideologie umschlagen. Denn es geht im Glauben um ein Geheimnis. Deshalb dürfen wir nie vom Weg des Suchens und Fragens abkommen. Und dass der Zweifel als Antrieb in eine vertiefende Gottesbeziehung führen kann, das hat der Schriftsteller Dostojewski erlebt und auch uns in einem schriftlichen Bekenntnis hinterlassen. Jedes Mal, so schreibt er, jedes Mal, wenn ich zweifle und mich nach allem hin und her wieder für Gott entschieden habe, komme ich ihm einen Schritt näher. Letztlich bleibt immer unser Ruf: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist der Kern des Glaubens, dass wir erkennen und zugeben, komplett auf Gott angewiesen zu sein. Das ist es, was Jesus den Jüngern am Ende sagt, als sie fragen, wieso haben wir diesen Geist nicht austreiben können? Das geht nur durch das Gebet. Und das Gebet ist nichts anderes als das Bekenntnis: Herr, wir brauchen dich, wir können nicht ohne dich. Du bist gefragt. Wir können eben auch unseren Glauben nicht leisten. Also dann damit als unsere Gabe ankommen und sagen, hier, das ist unsere Gabe an dich, Gott, unser Glaube. Nein, wir können ihn uns immer wieder nur schenken lassen. Und wir dürfen um ihn immer wieder bitten. Und neben eben diesem unserem Ruf, ich glaube, hilf meinem Unglauben, gibt es, und damit möchte ich schließen, gibt es diese Zusage Jesu an seinen Jünger Petrus. Und ich glaube fest, dass wir die auch für uns in Anspruch nehmen dürfen. Ich, so hat Jesus Petrus gesagt und sagt es auch uns, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Amen.